sind schon wach.
Ich freue mich, dass wir heute hier sein dürfen. Wir haben wirklich hier die schöne Zeit bei euch genossen. Wir haben wirklich eine schöne Gastfamilie gehabt, die uns aufgenommen hat. Karin und Andi Vogel, wir haben uns da sehr wohl gefühlt. Wir hatten gestern und vorgestern eine schöne Zeit, auch hier mit denen, die da waren. Und wir haben uns wirklich ein Stück weit zu Hause gefühlt bei der herzlichen Annahme. Und ihr wohnt wirklich in einer privilegierten Gegend und ich habe schon gesagt, ich könnte mir schon vorstellen, dass man hier schnell heimisch werden kann. Ich möchte mit euch über ein Thema nachdenken, das mich persönlich schon etwas länger beschäftigt. Ein bisschen haben wir davon in den letzten Tagen auch betrachtet. Ein Thema, das auch ein bisschen mit Medien zu tun hat. Ein Thema, das unter dem Begriff Identität fällt. Identität ist gar nicht so ganz einfach zu definieren. Ich habe heute Morgen jemanden mal überfallen, den ich in diesen Tagen noch gar nicht gesehen habe, den Martin Krämer, war richtig. Ich habe ihn nur gefragt, ob er bereit wäre zu einem Interview. Mehr weiß er nicht. Ich hätte ja auch Paul nehmen können, aber da hätte es ja sein können, das ist abgesprochen. Darf ich dich mal bitten, nach vorne zu kommen? Und ihr habt gesagt, dieses Mikrofon funktioniert. Die Frage an dich ist, wer bist du?
Von meinem Namen her Martin Krämer.
Gut, das ist dein Name. Trotzdem die Frage, wer bist du?
Schwierige Frage, also schwierige Antwort zu geben. Wer ich bin, kann ich von meinem Beruf her definieren. Wer ich bin, kann ich von meiner Gemeindezugehörigkeit her definieren.
Also definier dich mal, wer bist du?
Also definieren, bin in der Gemeinde hier in Rastatt Mitglied.
Okay, das ist deine Gemeindezugehörigkeit. Ja. Drückt ein bisschen deine Religionszugehörigkeit aus. Trotzdem die Frage, wer bist du?
Ich bin ich.
Nochmal die Frage, wer bist du?
Schwierig zu beantworten.
Ich kann ja?
Wer ich bin, weiß ich nicht. Okay. Nee, jetzt in dieser Situation auf diese Frage eine Antwort zu geben, die dann immer penetrant gestellt wird, ist für mich jetzt ohne Vorbereitung und ich weiß nicht, das ist schwierig, muss ich echt sagen.
Ja. Könnte uns ja als Christen auf der Straße auch begegnen,
ja, klar.
Die Frage, wer bist du? Da gibt es Leute, die sagen, ich bin verheiratet mit dem und dem. Ja. Das ist der Familienstand. Und dann? Gut, da waren ein paar Fragen. Die Antworten waren nicht leicht. Und die Frage trotzdem, wer bin ich denn? Kannst du die Frage leichter beantworten? Ihr könntet den Paul auch fragen. Er sagte, vielleicht ich bin in der Gemeinde beschäftigt. Und? Nochmal die Frage, wenn du jetzt länger nachgedacht hast, wer bist du?
Ich bin ein Mensch, der von Gott geliebt ist.
Ja.
Ich bin ein Mensch, der für den Jesus Christus alles aufgegeben hat, alles getan hat, der ans Kreuz für mich gegangen ist. Um das Ganze theologisch zu beantworten.
Gut. War hilfreich. Schauen wir mal, was wir da weitermachen. Ich danke dir. Ihr habt gemerkt, es war wirklich nicht vorbereitet. Und damit können wir Leute auch wirklich irritieren. Und wir stellen fest, was Martin auch gesagt hat, es ist ja gar nicht so leicht, darauf eine Antwort zu finden. Und wir merken, wir bleiben da mit der Beschreibung unvollständig. Wir können es nicht richtig in Worte fassen und wir tun uns noch schwerer, die Identität anderer zu definieren. Wer ist denn der Daniel oder wer ist der Paul? Oder haben wir mit der Antwort, waren wir da schon mal zu leicht? Dann stellen wir fest, wir ändern auch schon mal unsere Identität ein wenig. Das hängt davon ab, an welchem Ort wir sind. Wie du gesagt hast, welchen Beruf ich habe. Heute habe ich so eine Identität wie ein Prediger. Morgen bin ich wieder der alte Ingenieur im Beruf, der mit den grauen Haaren. Oder heute Nachmittag, dann bin ich Identität Ehemann. Und da ich schon was älter bin, dann bin ich an dich der Vater oder der Opa, der mit den Enkeln noch auf die Bäume geht. die sagen, das ist mein Opa, das ist dann meine Identität aus seiner Sicht. Wenn ich krank bin, haben wir jetzt eben mitbekommen, dann ist die Identität Patient. Wo die Schwestern reinkommen, wie geht's uns denn heute Morgen? Haben wir ein Rechtsproblem, dann ist die Identität Klient. Wenn wir mal einen unbedachten Satz hören, dann werden wir vielleicht zum Tier. Und je größer das Tier wird, umso größer werden die Probleme in der Ehe. Da kann eine ganze Familie leiden. Unsere Identität kann sich scheinbar schnell ändern. Schauen wir mal Jahrhunderte zurück, dann war der Name gleich der Beruf, gleich die Identität. Das war eine Einheit. Der Müller hieß auch Müller. Und dann kennen wir Leute, die heißen Bäcker oder Schneider oder Schuster oder Vogler. Man konnte damit auf die Vorfahren schließen. Was wäre denn heute dein Name, wenn der vom Beruf bestimmt würde? Manche müssten ihn dann ja auch schon mal wechseln. Wir identifizieren uns heute nicht mehr über den Familiennamen. Eins hat sich geändert, wir identifizieren uns immer noch, manchmal bewusst, manchmal unbewusst, über das, was wir tun. Unsere Identität beeinflusst auch ein Stück weit so unsere gesamte Lebensausrichtung. Und wir erkennen, Identität führt immer auch zu Aktivität. Wenn sich Leute mit dem Auto identifizieren, dann sieht auch manchmal die Fahrweise so aus. Wir wohnen an einer staureichen Autobahn A1, das geht dann so runter Richtung Leverkusen. Achtung, denkt dran, da gibt es auch 4 Blitzer auf jeder Seite. Wenn wir fahren, sehen wir oft bestimmte Automarken, die uns dann ziemlich zügig überholen und sich dann auch Fotos abholen. Das sind oft die gleichen, die so eine eingebaute Vorfahrt auch in der Innenstadt haben. Manchmal möchte man sie anhalten und abkassieren, aber ich habe leider nicht die Identität eines Polizisten. Polizisten haben eine verliehene Autorität für ihre Identität. Und das führt dann zu entsprechendem Handeln. Die haben die Aktivität, die dürfen Knöllchen kassieren. Unser Handeln gibt auch immer Rückschlüsse auf unsere Identität. Wenn der das darf, dann hat er die Identität eines Polizisten. Jede unserer Taten sind also ein Stück weit Spiegel unserer Identität. Darum müssen wir uns die Frage stellen, womit definieren wir uns denn normalerweise als Menschen? Wir können feststellen, manche basteln auch gerne an ihrer Identität. Wir zeigen nach außen, wer wir gerne wären und präsentieren uns in irgendwelchen Netzwerken oder über WhatsApp, was wir sind oder wofür die anderen uns halten sollen. Wir möchten ja auch, dass wir geliked werden. Hurra, man mag mich. Wer bist du? Andere interessieren sich auch für meine Identität und versuchen immer rauszufinden, wo ist dieses Gesicht, an welchem Platz und kann ich sie wiedererkennen? Das macht zum Teil ja auch die Politik oder die Polizei. Sie interessieren sich auch dafür, was uns interessiert. Möchte ich die Identität eines Sportlers haben? Oder eines Mannequin. Auch die Politik interessiert sich oder die Polizei interessiert sich für meine Identität. Unsere Städte sind übersät mit Überwachungskameras. Ganz naive glauben sogar, es ging nur um Diebstahlsbekämpfung oder Terrorabwehr. Unsere ganzen Wege können überwacht werden. Mit unserer Identität? Stellen wir uns einmal die Frage, womit definiere ich mich denn? Und ich habe heute das mal reduziert, nur auf 3 Punkte. Leistung. Du hast so ein bisschen auch angedeutet, durch Arbeit. Das Problem ist, ja, Leistung kann uns einen Wert vermitteln. Das kann in der Umkehr auch bedeuten, Unsere Arbeit kann uns unseren Wert rauben. Natürlich ist es verständlich, dass wir unsere Identität gerne von etwas beziehen, was uns zeitlich sehr lange in Anspruch nimmt. Von etwas, das mich richtig Energie kostet. Es kann gut sein, dass deine Leistung, deine Arbeit dir sogar ein gutes Selbstwertgefühl vermittelt. Oft geht es uns allen ja um Wertschätzung. Dass man mich im Beruf, dass man mich in meinem Umfeld wertschätzt. Wir hungern alle danach, ob wir in einer Firma arbeiten, in einer Behörde, ob wir Hausfrau und Mutter sind. Wenn man dann als Hausfrau fragt, wie war es Essen? Und der Mann sagt, ja, mag Haus essen. Dann hat das mit der Wertschätzung noch Potenzial nach oben. Das Problem ist, wer seinen Wert nur in der Arbeit findet, verliere ich meinen Wert, denn wenn ich arbeitslos werde? Bin ich wertlos, wenn ich krank werde? Wenn ich deprimiert werde? Fühle ich mich nicht mehr geliebt, wenn ich alt werde und auf einmal keinen Beruf mehr habe, sondern Rentner oder in Pension bin? Rentner haben oft den Eindruck, ihre Identität verloren zu haben, weil sie von ihrer Tätigkeit her, von ihren Fähigkeiten her überhaupt nicht mehr gefragt sind. Aber Arbeit ist kein Fluch. Sie gab es schon vor dem Sündenfall. Arbeit ist gut. Aber ist Arbeit alles? Andere identifizieren sich über ihren Besitz. Wir sind das, was wir besitzen. Ist es eine gute oder eine schlechte Nachricht? Vielleicht kennen wir alle den Satz, wir kaufen Dinge, die wir nicht brauchen, mit Geld, das wir nicht haben, um Leute zu imponieren, die wir an sich gar nicht leiden können. Wenn unsere Identität praktisch von unserem Besitz abgeleitet wird, sind wir da auch sehr stark drauf fixiert. Das heißt, der Garten muss so sein, dass die Nachbarn staunen, das Haus muss entsprechend aussehen. Statussymbol. Wie die Werbung mal sagte, mein Haus, mein Boot, mein Auto, mein Schaukelpferd. Kleider machen Leute. Autos und Smartphones zeigen auch, welchen Status wir haben. Vor allen Dingen, wenn es das Neueste ist. Aber wir können mit unserem Besitz höchstens ein Image aufbauen von Wohlstand. Wir können aber da nicht wirklich unsere Identität finden. Hier geht es auch gar nicht um Reichtum. Wir haben unser Auskommen, aber wir stellen uns gerne auch mal zur Schau. Manche denn ihren Körper, die einen in der Muckibude, die anderen auf Instagram. Manche haben Kinder und Enkel. Was ist, wenn Kinder eigene Wege gehen? Was ist, wenn die Rolle als Vater oder Mutter, als Großeltern nicht mehr wahrnehmen kann? Was ist, wenn das Nest leer wird? Man steht da, die lange geliebte Rolle ist weg. Man fühlt sich ungebraucht, ungeliebt, um die Mutterrolle, das Mutterdasein genommen. Bestimmt die Anerkennung, dass du Mutter warst oder Vater bist, deinen Wert? Es ist interessant, wenn Feiertage kommen, dann kommt bei einigen in unserer Gemeinde oft die Frage auf, na, kommen die Kinder und Enkel? In Klammern heißt das, na, wirst du noch geliebt? Unsere Kinder kommen aber. Fühlst du dich wertlos? Bestimmt die Liebe eines Menschen deinen Wert? Bestimmt der Like-Button für dein Aussehen, für deinen Urlaub deinen Wert? Bist du nach dem Unfall mit sichtbaren Verletzungen weniger wert? Ich bin immer noch Siegert. Früher mal mit schwarzen Haaren, heute mit grauen oder weißen. Auch meine Frau ist immer noch so liebenswert wie früher, noch liebenswerter, auch wenn auch ihre Haarfarbe sich geändert hat. Kannst du dich jetzt beruhigt zurücklehnen? Na, die beiden Punkte, die treffen auf mich nicht zu. Keine Sorge, ich habe noch mehr. Vielleicht trifft ja der nächste Punkt. Bedürfnisse. Man identifiziert sich oft über Wünsche, über Bedürfnisse, über Verlangen. Wir können nicht weniger leisten und nicht weniger besitzen, aber meine Bedürfnisse und Verlangen, die habe ich denn schon. Wir haben an sich nie genug. Der Multimilliardär John Rockefeller wurde mal gefragt, wie viel Geld ist genug? Seine Antwort war, ja, an sich immer noch ein bisschen mehr. Wir merken, man, das heißt an sich wir, verlangen immer noch ein klein bisschen nach mehr. Doch die Frage, wer bist du, die bleibt. Was ist dein wahres Ich? Was bleibt von meiner Identität, wenn man so die Schutzschicht Arbeit und Besitz und alles mal abgeschält hat in deinem Kern? Was kommt darunter hervor, wenn das alles nicht mehr da ist? Was ist ohne Besitz und dem Hunger nach Erfüllung von verborgenen Wünschen? Und wir haben immer noch Wünsche. Das Problem ist ja an sich nicht, dass wir Bedürfnisse haben. Jesus hatte auch Bedürfnisse. Eine Angela Merkel hat Bedürfnisse. Kinder, die gerade geboren sind, haben Bedürfnisse. Selbst am Sterbebett habe ich Menschen erlebt, die haben da noch Bedürfnisse, die sie auch äußern, wenn das Vertrauensverhältnis da ist. Bedürfnisse können uns also nicht die wahre Identität geben. Sie machen uns eher abhängig davon. Fassen wir mal zusammen, was das denn im Einzelnen bedeutet. Wir haben über Leistung gesprochen, wir haben über Sitz gesprochen und wir haben über Bedürfnis gesprochen. Und an sich kann man schon von vornherein sagen, es gibt nichts, was man leistet, das uns wirklich 100% Sicherheit geben kann. Ich erinnere nun mal an die Unwetter der letzten Monate. Wie viele Leute wurde der Besitz zerstört, weil der Schlamm und der Regen denn durch die Wohnung lief. Wir waren nach dem Jugoslawienkrieg dort in zerstörten Orten. Die Leute hatten 30 Jahre in Deutschland und in der Schweiz gearbeitet, ihre Häuser aufgebaut und von ihrer Heimat war nichts mehr übrig. Sie standen mit Tränen vor dem Nichts. Das, was ihren Lebensunterhalt ausmachen sollte, ihre Altersversorgung, null. Ein Haufen Betonschrott. Nichts ist sicher. Es gibt also nichts, was wir besitzen, das uns nicht genommen werden kann. Es gibt auch nichts, wonach wir uns sehnen, das sich nicht ändern könnte in allem. Deswegen ist es gut, dass wir an diesem Punkt mal über Gottes Gebrauchsanweisung nachdenken. Manche versuchen ja, Geräte ohne Anleitung in Betrieb zu nehmen. Manchmal klappt das, manchmal eben auch nicht. Vor einiger Zeit wollte ich einen Radiowecker in Betrieb nehmen und habe dann gespielt und es ging nicht. Bis ich dann in der Anleitung festgestellt habe, eine Taste hatte eine Vierfachbelegung. Da musste erst mal drauf kommen. Ohne Anleitung ist es nicht richtig gelaufen. Gehen wir also in Gedanken mal zurück, bevor wir denken, na, da scheitert doch alles. Wie hat sich Gott im Ursprung meine und deine Identität gedacht? Und schauen wir einfach mal nach, was wir dort lesen. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, in unserem Bild uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels, über das Vieh, über die ganze Erde, über alle kriechenden Tiere, über die auf der Erde kriechen. Und an der Stelle geht es ein Stück weit um das Imago Dei. Es ist an sich ein lateinisches Wort. Es bedeutet um die Gottes-Ebenbildlichkeit. Einer sagte einmal, Gott schuf den Menschen nach seinem Ebenbild. Haustiere hatte er ja bereits. Der Mensch ist die Krone der Schöpfung, ist die Frage. Dies zeigt sich auch darin, bevor Gott den Menschen schuf, gab es eine göttliche Konferenz. Es war also etwas Wichtiges. Da steht, lasset uns Menschen machen. Wir wissen, alles, was Gott gemacht hat, ist sehr gut. Was bedeutet es? Du und ich sind nach dem Bild Gottes geschaffen. Wir sehen ja alle verschieden aus. Das steht auch in der Bibel. Gott besitzt gar keine Gestalt. Er hat zwar eine Form, eine Gestalt, die er annehmen kann, aber vom Ursprung her ist und bleibt der Geist. Daraus können wir schließen, es geht gar nicht um die äußere Gestalt. Es bezieht sich auf unseren Geist, unsere Seele, unseren Verstand, unsere Emotionen, auf unseren Willen. Mann und Frau sind beide nach dem Bild Gottes geschaffen. Und wie haben sich Adam und Eva eigentlich identifiziert und definiert? Wir lesen, sie hatten eine ganz persönliche Beziehung mit Gott. Sie definierten sich durch ihren täglichen Umgang mit Gott, durch ihre enge Beziehung, die sie mit Gott hatten. Sie konnten sich in ihm wiedererkennen. Ihre Identität beruhte auf Gott, in Gott, durch Gott. Ihre Seele war mit Gott vereint. Das war der Anfang. Unsere Identität beginnt in Gott. Wenn man sich das mal vielleicht bildlich vorstellt, Adam und Eva saßen zusammen mit Gott unter einem Olivenbaum und haben Kaffee getrunken. Sie waren völlig unbefangen. Sie wollten genau das, was Gott wollte. Nichts anderes, als sie bereits hatten. Sie hatten keine Zweifel daran, weil sie genau ein Spiegelbild auch von Gottes Eigenschaften hatten. Und genau da setzt Satan an. Plötzlich sah Eva ein Bedürfnis. Bedürfnis setzt ja an sich immer einen Mangel voraus, obwohl es im Paradies, im Garten Eden ja gar keinen Mangel gab. Und so funktioniert Werbung bis auf den heutigen Tag. Wir haben uns darüber etwas länger unterhalten in diesen Tagen. Man erzeugt ein Bedürfnis, erklärt einen Mangel. Manche hatten in den letzten zwei Tagen offensichtlich andere Bedürfnisse, die wichtiger waren, als hier in der Gemeinde zu sein. Und wir haben pro Vortrag ungefähr 23 Bibelstellen miteinander betrachtet. Aber einen Mangel an Bibelstellen haben wir hier in der Gemeinde nicht. Man erzeugt also einen Mangel, ein Bedürfnis. Und die Schlange hatte eine clevere Werbung gemacht für eine neue Identität. Sie flüsterte Eva zu, dass sie eine bessere Identität bekommen kann. Und zwar unabhängig von Gott. Und darum wollte Eva nicht mehr so wie früher sein. Sie wollte sein wie Gott. Und Adam hat genau da, wo es besonders wichtig war, überhaupt nicht mehr nach Gott gefragt. Er hat einfach mitgemacht. Und wir wissen, dass das ganz weitreichende Folgen hatte. Kurz gesagt, Adam und Eva wurden aus dem Garten vertrieben. Sie haben ihre Identität in Gott verloren. Sie haben nicht ihre Identität als Menschen verloren, aber ihre Identität mit Gott haben sie vollständig verloren. Und seit der Zeit befinden wir uns Menschen auf der Suche. Wir suchen krampfhaft wieder diese neue, wahre Identität zu bekommen. Jemand hat das einmal so definiert: Sünde ist die Unfähigkeit, die ursprüngliche Identität mit Gott wirklich zu leben. Wir versuchen krampfhaft, die richtige Identität wieder zu bekommen und wir kaufen und besorgen und fahren und schminken, nur um da wieder hinzukommen. Dabei stellt sich wieder die Frage, wer bin ich denn überhaupt? Die Menschheit hat so eine verschwommene Vorstellung, was vollkommene Identität gewesen sein könnte. Das Problem ist, wir wissen alle, es muss noch was Besseres geben. Der gefallene Mensch kann von sich aus seine Identität nicht mehr in Gott finden. Darum suchen wir das überall, aber wir finden es nicht. Letztendlich sind wir, seit wir aus dem Garten Eden vertrieben sind, alle Flüchtlinge. Deutschland besteht nur aus Flüchtlingen. Tief in unserer DNA tragen wir eine Erinnerung an das, was mal im Paradies war, an ein Bild Gottes. Wir können nämlich erkennen, er hat alles vortrefflich gemacht, zu seiner Zeit. Auch die Ewigkeit hat er ihnen ins Herz hineingelegt, nur dass der Mensch das Werk, das Gott getan hat, nicht von Anfang bis Ende ergründen kann. Gott hat jedem das Herz hineingelegt, ihn zu suchen. Im Garten Eden hat der Mensch noch etwas getan, was mit dem Willen Gottes übereinstimmte. Das Ebenbild Gottes, das wir hatten, ist total zerstört, ist völlig verzerrt. Wir waren im Urlaub mit den Kindern in Schweden, mal in einem Freizeitpark. da gab es Spiegel. Da konnte man sich vorstellen und die verzerrten. Da war man unwahrscheinlich dick und klein oder ganz dünn und verbogen und krumm. Das war witzig. Und wir haben alle gelacht. Warum? Weil wir wissen, so sehen wir ja nicht aus. Aber es ist nicht witzig, weil es kein Ausweg aus dem Zerrbild der Sünde ist. Gott lacht nicht über unser Zerrbild. Weder wenn wir uns hineinhorchen, noch werden wir äußere Anstrengungen unternehmen. Wir müssen zu Gott umkehren. Jeder. Und am besten heute noch. Die Bibel sagt, dass die wahre Identität wird uns nur in Gott gegeben. Und darum müssen wir uns Gottes Lösung anschauen. Lasst uns zusammen den Weg betrachten, den Gott aufgezeigt hat. Und darum sandte er seinen Sohn auf die Erde. Und Gott hat bei der Taufe etwas über Jesus gesagt. Das sollten alle anderen auch hören. Und siehe, eine Stimme kommt aus dem Himmel, welche spricht: Du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Bei uns heißt es immer: Zeigst du Leistung, dann bekommst du auch meine Anerkennung. Ist egal, ob ich Hausfrau oder Mutter oder im Beruf bin. Bis zu diesem Zeitpunkt hat der Sohn Gottes aber noch gar nichts gemacht. Er hat nicht gepredigt, und das konnte er gut. Er hat keine Wunder getan, keine Kranken aufgeheilt, es gab keine Totenauferweckung, er war erstmal nur der Sohn. Was bedeutet das für uns? Identität kommt nicht von Aktivität. Jesu Identität kam von Gott vom Himmel. Außer anschließend lebte und arbeitete er entsprechend seiner Identität als geliebter Sohn. Die Taufe Jesu hatte nur einen ganz speziellen Zweck. Sie war, um uns zu zeigen, dass er sich mit uns als Menschen identifiziert. Er behielt seine Identität als Gott und als Sohn. Er tat das für uns. Und deswegen sagt der Vater das letztendlich auch, um uns etwas deutlich zu machen. Er wollte mit der Taufe Jesu zeigen, wenn wir getauft werden aufgrund unseres Glaubens, werden wir auferstehen in einer neuen Identität, und mit dieser neuen Identität werden wir anders leben und arbeiten. Mit der Taufe zeigen wir heute, wir identifizieren uns mit Jesus Christus. Dann können wir mit ihm leben. Dann können wir auch wie Jesus leben, der dann anschließend noch in die Wüste geschickt wird. Vielleicht bist du innerlich, geistig, kräftemäßig auch in einer Wüste. Aber wir können auch wie Jesus der Sünde und der Anfechtung widerstehen, weil wir geliebte Söhne und Töchter Gottes sind. Satan hat es auch bei Jesus versucht, an seiner Identität zu zweifeln. Wenn du der Sohn Gottes bist, wenn. Er hat es genauso gemacht wie bei Eva. Er hat es genauso gemacht bei dem Sohn Gottes, und er macht es genauso bei dir und bei mir. Er zweifelt und sagt: Du bist unzulänglich. Aus meiner Sicht gibt es nicht viele Bereiche, die so umkämpft sind, auch gerade bei Christen, wie unsere biblische Identität. Jesus behielt seine Identität, auch als er in den letzten Tagen bei der Mahlfeier war und als Herr, als Gott, der alles geschaffen hat, sich hinkniet, dient und Füße wäscht. Es hat ihm seine Identität nicht geraubt. Es hat auch seine Autorität nicht in Zweifel gezogen. Er wusste immer, wer er war, woher er kam und wohin er ging. Das befähigte ihn auch zu den geringsten Diensten, die damals dran waren. Und das ist wahre Identität. Und es ist für dich und mich wichtig zu wissen: Woher komme ich? Wo habe ich meine Identität? Wem gehöre ich? Und wo gehe ich hin? Das bewegt Christen, auf Dinge zu tun und zu ertragen, wenn es uns als menschlich wirklich auch an die Grenzen führt. Jesu Entscheidung, sich mit uns zu identifizieren, begann schon vor der Geburt, war während seines Lebens und endete auch nicht am Kreuz auf Golgatha. Der betet heute noch für Leute, vertritt sie vor dem Vater. Jesus hat seinen Weg in deinen und meinen Körper gezeichnet. Es gibt eine Art Grafik, die finde ich hochinteressant, ein Bild, das er gezeichnet hat, in unseren Körper hinein. Und da möchte ich mal erst etwas zu lesen. Im Kolosser steht, er, Christus, ist das Abbild des unsichtbaren Gottes und steht über allem Geschaffenen. Durch ihn, denn in ihm ist alles, was im Himmel und auf Erden ist, erschaffen worden, das Sichtbare und das Unsichtbare, Thronende, Herrschende, Mächte, Gewalten, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und es besteht alles, es steht über allem und alles besteht durch ihn. Von Christus werden alle Dinge zusammengehalten. Ob wir es alle wissen oder nicht, wir sind alle tätowiert. Ihr werdet vielleicht sagen, nö, kann nicht sein. Aber ich zeige euch, was ich meine. Es gibt ein Protein, das nennt sich Laminin. Vielleicht ist das für euch neu. Ich bin auch von einem Wissenschaftler darauf hingewiesen worden. Laminin ist ein Protein, das buchstäblich unsere Haut, unsere Organe und ein Stück weit zusammenhält. Das ist wie so ein Klebstoff im Körper. Würde dieses Protein fehlen, würden wir direkt zu Staub und Asche verfallen. Ratet mal, in welcher Form dieses Laminin vorliegt. Ich zeige es euch nochmal an einem Bild. Jesus hält mit dem Lamininkreuz unseren Körper zusammen und rettet uns mit dem Kreuz von Golgatha. Ich finde es bewegend, dass man auch an dieser Stelle die Bibel wörtlich nehmen kann. Fällt das Kreuz zusammen, fällst du zusammen. Nehme ich das Kreuz raus, fällt die Erlösung raus, dann fällt auch der Himmel aus. Hier ist das Kreuz in uns. Und Jesus zeigt damit, ich halte dich. Du bist mein geliebter Sohn. Du bist meine geliebte Tochter. Darum starb ich am Kreuz für dich. Du musst nichts beweisen. Ich liebe dich so, wie du bist. Du musst mir nichts vormachen. Deine Identität kannst du von Jesus Christus erhalten. Es geht seit dem Kreuz darum, nicht mehr um das, was du tust. Es geht nur um die Frage, nimmst du an, was er am Kreuz für dich getan hat? Das ist Basis unserer neuen Identität und das ist seine Liebe zu dir und mir. Die Definition unserer Identität geschieht also nicht mehr auf der horizontalen Ebene, nicht mehr auf der sozialen Netzwerkebene. Sie geschieht vertikal. Wir sind in Christus und Christus in uns. Christus ist in dir. Kolosser 1, Vers 27. Das ist meine Identität. Wenn Gott uns sieht, sieht er seinen Sohn Jesus Christus. Er sieht nicht dein Versagen, mein Versagen. Wir können unsere Vergangenheit nicht mehr ändern. Jemand sagte, Leben heißt Zeichnen ohne Radiergummi. Aber Bekehren heißt ein Neuschreiben meiner Biografie. Das Alte ist vergangen. Siehe, alles ist neu geworden. Wichtig ist die Botschaft. Wie wichtig ist Gott die Botschaft am Kreuz? Er hat das Kreuz nicht nur in dich hineingezeichnet. Er hat es auch für alle Leute sichtbar gemacht. Im Römerbrief steht sogar, wir sollen ihn an der Schöpfung erkennen. Machen wir das doch mal. Eine der schönsten Regionen am Südhimmel ist das Kreuz des Südens und seine Umgebung. Mitten im Band der Milchstraße befindet sich ein großer Sternenhaufen, darunter das Schmuckkästchen NGC 4755 und daneben ist ein großer Kohlensacknebel. Drei astronomische Besonderheiten erzählen am Firmament eine ganz besondere Geschichte. Für Christen ist das Kreuz der Orientierungspunkt im Leben. Der Kohlensack ist ein Bild für die Nacht der Gottlosigkeit und der Sünde. Das ist die Finsternis, die uns vom Licht Gottes trennt. Das Schmuckkästchen steht für das erfüllte Leben mit Christus. Jetzt erlebbar, ich mache es noch mal ein bisschen größer, jetzt erlebbar durch den Geist Gottes, der Leben erweckt, der uns vielfach bereichert, dieses Schmuckkästchen steht dir vor Augen. Eine Zukunft für ein Bild, für Glück, für Gemeinschaft mit Gott, das wir einmal im Himmel bei ihm haben. Er hat es in die Sterne hineingezeichnet, um dir zu zeigen, du kannst alles haben. Du musst es wählen. Im Römerbrief steht, der Lohn, den die Sünde auszahlt, ist der Tod. Gott aber schenkt uns die Gemeinschaft mit Jesus Christus, unserem Herrn. Er schenkt uns ewiges Leben bei ihm. Was bedeutet nun diese Botschaft vom Kreuz? Es bedeutet keine Wiederherstellung des alten Adam. Er möchte nicht, dass wir wieder so leben, wie man lebt, wie der Rest der Gesellschaft. Das ist gar nicht für uns vorgesehen. Er hat uns ja nicht nur erlöst, damit wir errettet werden. Das ist die halbe Wahrheit. Und wehe, hier wird nur die halbe Wahrheit verkündigt. Wir lesen im Galater, ich bin, also der alte Adam, mit Christus gekreuzigt und lebe praktisch nicht mehr. Christus lebt in mir. Das Leben, das ich jetzt noch in meinem Körper führe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und für sich selbst für mich geopfert hat. Ich sagte vorhin, wir sind in Christus und Christus ist in uns. Da gibt es jetzt nicht mehr Sika 2.0 oder Paul 4.0. Es gibt also keine Reformation, sondern neues Leben. Willst du mit ihm leben, ohne die alte Sünde, ohne die alten Vergehungen, ohne alte Zweifel, um anderen zu gefallen? Wenn du noch keine Entscheidung für Christus gefällt hast, dann lade ich dich ein, wir reden miteinander, damit du auch eine neue, gute, geistliche Identität bekommst. Du kannst ab heute so leben, wie es Gott gefällt, und dazu lade ich dich ein. Du bist vollkommen gemacht für Gott durch seinen Sohn. Du bist passend gemacht als Wiedergeborener für den Himmel. Wir haben als Menschen vielleicht irgendwo alle so ein Preisschild. Wenn ich dich frage, was bist du wert? Da gibt es Wissenschaftler, die sagen, also wir bestehen ja zu so und so viel Prozent aus Wasser. Bei dem Wasserpreis gibt das denn so und so viel. Und da gibt es vielleicht noch ein bisschen Blut, das kann man auch noch verkaufen. Und da gibt es auch Haare, da kann man noch eine Perücke draus machen. Da kommt also nicht viel mehr wie 100 Euro raus. Ist das dein Preis? Welchen Preis bist du wert? Wir haben nicht mehr einen Wert, der aus uns herauskommt, sondern, und das sagt die Bibel letztendlich, es geht um den Christuswert, der du bist, und nicht dein Selbstwert, dein Selbstwertgefühl. Und das ist eine frohe Botschaft. Unser Wert ist nicht mehr von anderen Menschen bestimmt. Unser Wert ist nicht mehr aus der Nachbarschaft, vom Arbeitsplatz her bestimmt, sondern durch die vollkommene Liebe Christi. Wenn der Sohn Gottes dich liebt, dann bist du ihm das wert. Guck dir das Weltall an. Die Wissenschaftler haben noch nie begriffen, wie groß es ist. Die rätseln und spekulieren. Und der es geschaffen hat, sagt, ich hab dich lieb. Über alles. Der lebt in den Favelas genauso wie uns hier. Blaise Pascal sagte einmal, wir erkennen nicht nur Gott allein durch Jesus Christus, auch uns selbst erkennen wir nur durch Jesus Christus. Und darum können wir uns als Christen etwas an sich nicht mehr leisten. Schlechter zu denken über uns und falsch über uns zu denken, wie Gott es selber tut. Er liebt dich. Er schätzt dich wert. Er möchte dich gebrauchen als Werkzeug in seinem Reich. Diese Christus-Identität ist sein Geschenk an dich und mich. Was bedeutet das jetzt für unseren Alltag nachher, ab Montag? Ändert sich was an deiner Familie, an deiner Arbeit, an der Einstellung zu deinen Aufgaben? Leben wir jetzt in einer heiligen Atmosphäre? Nein, ganz klar, nein. Aber es gibt eine wesentliche Art, anders zu denken. Und wenn ich anders denke, entscheide ich auch anders. Wir haben andere Werte. Wir üben unseren Beruf nicht mehr aus für ein Geltungsbedürfnis. Ein Grund zu arbeiten ist sicher Lebensunterhalt und mit dem Einkommen Gott dienen zu können. Freizeit hat nicht mehr den hohen Stellenwert, allein Spaß zu haben, sondern zu überlegen, was kann ich für Gott an der Stelle tun? Ich muss bestimmte Dinge nicht mehr tun. Wir haben es nicht mehr nötig, Dinge zu kaufen und zu besitzen, um anderen zu gefallen. Wir heiraten nicht mehr, um unser Bedürfnis nach Glück und Sexualität zu befriedigen. Wir heiraten, weil wir die andere Person lieben wollen. Und da spielt auch irgendwann der Alterungsprozess keine Rolle. Ich will ihn so lieben und sie so, wie sie ist. Wir freuen uns, wie Jesus Christus anderen dienen zu dürfen. Dann gäbe es in keiner Gemeinde ein Mitarbeiterproblem. Dann gäbe es in keiner Gemeinde ein Finanzproblem. Dann gibt es in keiner Gemeinde Leute, die einsam sind, die sich alleine fühlen. Weil wenn Christus in uns ist, dann schickt er uns, dann möchten wir andere ermutigen, im Glauben weiterzukommen. Ja, es wird auch die Fälle geben, wo wir weiter trauern, weil wir den Verlust eines Menschen beklagen. Aber nicht mehr ohne Hoffnung. Wir wissen, wir sehen ihn wieder. Ich habe die Schwiegermutter verabschiedet mit dem Schatz. Tschüss, bis demnächst. Wir sind nicht mehr Sklaven des Glücks. Als Single bleibst du nicht Single. Du hast eine Familie, die sitzt hier. Du hast ein Auto als Transportmittel und nicht mehr, um dich darüber zu identifizieren. Ja, Arbeit kann Spaß machen. In einem Haus zu wohnen kann befriedigen und Gäste zu haben kann auch froh machen. Und mancher sagt, du, wir haben wie Engel beherbergt. Nichts von dem, was wir besitzen, soll und muss uns mehr besitzen. Wir sind frei. Christus macht wirklich frei. Und wenn wir darum leben ab heute, als Leute, die von ihrem Christuswert wissen, dann gibt es ein Ziel. Dort steht, wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Jesus hat gesagt, wenn es nicht so wäre, ich baue noch eine Stätte, der macht richtig viel Wohnungen. Ich habe das mal umgerechnet, wie viel 1000 Kilometer das im Quadrat sind, 2200 Kilometer im Quadrat und dann auch entsprechende Höhe, da kriegst du locker Millionen Wohnungen rein pro Person a 100 Quadratmeter. Da kriegst du Milliarden in die erste Etage. Wir leben vom Ziel her und das Ziel heißt, ewig bei ihm zu sein. Das heißt, wir haben mit unserem Leben die Ewigkeit im Blick. Lebst du von diesem Ziel her, von dem kurzfristigen Urlaubsziel und Hausbauziel und Kleidungsziel? Wenn wir den Christuswert haben, wenn wir diese Identität haben, dann motiviert uns das, für ihn zu leben und zu arbeiten. Und das nicht nur sonntags. Wenn wir die Christusidentität haben, dann motiviert das, nicht nur die Jugend in die Fußgängerzone zu gehen, sondern alle. Dann muss nicht irgendein Mitarbeiter mehr rumschustern, und zwar alleine rumschustern, sondern dann hat er so viel Arbeiter, dass er gar nicht weiß, wie er die alle eingeteilt kriegt. Das ist meine Christusidentität. Und dazu lade ich euch ein und ich freue mich, wenn Christus euch darin segnet und für andere in der Gemeinde und für die, die noch hier rein sollten, zum Segen setzt. Dazu segne euch der Herr. Danke.